Das war, glaube ich, für mich schon auch nochmal eine starke Erkenntnis zu merken. Auch ich durchlaufe verschiedene Zimmer im Haus der Veränderung, bin auch da manchmal im Zimmer der Verwirrung oder wie auch immer. Und es kommt aber auch immer der Moment, wo man dann sozusagen auch wieder einen Schritt weitergeht. Ne? Und da war für mich die Erkenntnis, das auch transparent und visibel zu machen im Team, ne? In dem gesamten Prozess, in dem wir da drin waren, uns als interdisziplinäres Team zu finden, in unserer Neuausrichtung unterwegs zu sein und aber mit mir auch noch als, sag ich mal, neue Führungskraft in einem neuen Unternehmen und da aber auch drüber zu sprechen, ne? Und das auch transparent zu machen. Wir hatten einen Moment zum Beispiel im letzten Jahr, da habe ich ganz bewusst auch mal in einem Teamworkshop meine eigene Veränderungsreise aufgezeigt, ja, und habe eine Timeline gelegt und habe dann einfach auch mal darüber gesprochen, wie ging es mir auch in den letzten Monaten. Das fand ich sehr spannend, weil da wirklich sehr bewusst auch nochmal die Resonanz auch aus dem Team kam, zu sagen, Mensch, Sarah, da hast du sehr viel von dir preisgegeben. Und das war auch für uns wichtig zu merken, na, nicht nur uns geht es so, dass wir uns irgendwie auf was Neues einlassen müssen, sondern auch dir geht es so.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser 10. Folge freue ich mich auf eine Gästin, die schon in ganz unterschiedlichen Funktionen Führungserfahrung gesammelt hat und die ich persönlich im Rahmen eines großen Transformationsprojektes selbst als Führungskraft erlebt habe, live und in Farbe als Projektleiterin, habe ich sie da kennengelernt. Wir teilen aber nicht nur die Lust an Projekten und an Transformation, sondern wir teilen neuerdings auch die Liebe zu Sizilien. Und in diesem Sinne, mit dem Gefühl sizilianischer Sonne im Herzen, sage ich herzlich willkommen, Sarah Paar.
Danke dir, Christian. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist, weil ich aus unseren Vorgesprächen weiß, wie viel du zu erzählen hast und dass ich mir echt in den Hintern gebissen habe, dass ich unser erstes Gespräch, was wir geführt haben, nicht gleich mitgeschnitten habe. Da hat schon so viel drin gesteckt, was so spannend war. Sarah, du bist seit gut einem Jahr Leiterin Transformations- und Live-Kommunikation bei der R&V-Versicherung. Wir beide haben uns kennengelernt im Rahmen deiner Tätigkeit als Projektleiterin von Fit für 24, einem Transformationsvorhaben bei der DWP Bank. Und bevor wir aber einen Blick auf deine Führungsgeschichte werfen, du warst zum Jahreswechsel auch auf Sizilien. Was hat dich da besonders fasziniert?
Also ich glaube, das beeindruckendste und schönste Ereignis war tatsächlich unsere Wanderung auf den Ätna bei Schnee tatsächlich. Also oben lag Schnee. Ich muss sagen, auf so einem aktiven Vulkan zu stehen, ist schon einfach was absolut Beeindruckendes. Und wir hatten dann das große Glück, dass an dem Tag auch noch das Wetter wirklich gigantisch war. Also cloudless sky im wahrsten Sinne des Wortes. Wir konnten die gesamte Küste entlang schauen und es war leer. Also anders, glaube ich, als an den Wochenenden auf dem Ätna. Das heißt, also wir hatten gefühlt irgendwie den Ätna für uns und das war wirklich ein, ja, ein ganz besonderes Erlebnis und Ereignis. Ja.
Cool. Das heißt, ihr seid wirklich hoch an die Gipfelkrater gegangen, also da mit der Seilbahn und dann
2700 Meter sind wir hochgelaufen.
Wahnsinn.
Einige von diesen alten Kratern drumherum. Mhm. Und das ist schon echt einfach beeindruckend. Das ist so ein bisschen Mondlandschaft, ne? Also
krass, ja.
Da muss die Mondlandung gefilmt sein.
Keine Verschwörungstheorien jetzt verbreiten, stopp.
Oh Gott,
nein, okay.
Aber ich habe mich gefühlt wie auf dem Mond auf jeden Fall.
Ja. Ja, toll, dass du sagst, es ist ein interessantes Gefühl, auf so einem aktiven Vulkan zu stehen, ne, und auch zu sehen, wo da vor kurzem eigentlich Lava geflossen ist. Gibt's was von dem Gefühl, was du da oben empfunden hast, was dich mit dem Thema Führung verbindet?
Also ich glaube, grundsätzlich, egal in welcher Lebenssituation, ich bin, glaube ich, jemand, der schon auch ein Stück weit so Abenteuer mag. Passt auch zu meinem anderen Hobby oder zu meiner Leidenschaft, dem Motorradfahren. Das weißt du ja auch, Christiane. Und von daher passt es natürlich, auf so einem aktiven Vulkan zu stehen. Ne? Also irgendwie so diese Energie, das, was da irgendwie in diesem Berg irgendwie drin ist, ja, dass da etwas von innen nach außen kommt. Und wenn ich jetzt so das auch ausspreche und irgendwie so dieses Bildliche irgendwie so im Kopf vor mir habe, letzten Endes, da sind wir ja eigentlich bei dem Thema Emotionen, ne? Also da ist irgendetwas in uns drin, ja, und das kommt raus, so diese Magma, ne, und dieses Heiße, Und ich finde das immer wieder so spannend, auch darüber nachzudenken, an welcher Stelle lassen wir tatsächlich die Emotionen und das, was in uns drin ist, irgendwie auch nach außen. Also von daher, es hat wahrscheinlich zwei Komponenten. Das eine ist sozusagen dieses Abenteuer und dieses, es braucht irgendwie so das gewisse Etwas. Und ich glaube, das haben wir in der Führung auch regelmäßig. Und das passt auch zu mir als Person, weil ich das auch irgendwie in meinem Leben brauche. Und das andere ist tatsächlich, ja, wirklich diese Verknüpfung mit, für was stehen eigentlich Emotionen, nämlich etwas im Inneren nach außen bringen. Und dafür steht meines Erachtens tatsächlich auch das Bild eines Vulkanes, ja.
Also jetzt könnte man glatt meinen, wir hätten es geskriptet. Haben wir aber nicht. Wir haben es nicht geskriptet. Es kam einfach so. Also ich freue mich jetzt schon super. Es war eine gute Entscheidung, dass ich dich eingeladen habe. Lass uns mal drauf gucken auf deine Führungsthemen. Und erzähl einmal von dir und deiner Geschichte. Was oder wer hat dich denn in diese Position geführt bei der R&V, bei der du jetzt bist? Was waren die Schritte auf dem Weg dahin?
Also ich glaube, einer meiner wichtigsten Werte und auch Antreiber ist Weiterentwicklung. Also das ist zum Leidwesen auch der Menschen um mich herum, weil es im persönlichen, also im privaten genauso ist wie im beruflichen Kontext. Ich brauche immer ein Stück weit Bewegung. So, ich brauche irgendwie eine Entwicklung, die ich für mich spüre und wahrnehme. Und das ist, glaube ich, was, was mich in den letzten Jahren immer und ich wahrscheinlich sogar seit Schulzeiten immer vorangetrieben hat. So, und immer an den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, what's next, kam für mich dieser Punkt, ich brauche sozusagen eine Bewegung und ich brauche eine Weiterentwicklung, ich brauche einen neuen Lernraum. So, und das bringt mich zu diesem Punkt des Lernens. Zu Schulzeiten war es so, dass ich Dinge immer lernen musste. So. Also mir sind Dinge nicht einfach zugeflogen, sondern es ging darum, etwas mir aktiv anzueignen und tatsächlich auch einen Lernraum für mich zu haben und zu nutzen. Und ich glaube, das hat mich aber immer weitergebracht, ja, weil ich aktiv für mich entschieden habe, ich möchte etwas Neues lernen. Und auch da immer in einem neuen Schritt, immer wenn ich quasi den nächsten Schritt im Job gemacht habe, dann ging es mir darum, mich in einen Raum zu bewegen, wo ich aktiv und bewusst etwas Neues lernen muss, darf und kann. So, und das war immer eine Entscheidung. Und ich sag mal, wenn man es wirklich auf Stationen bezieht, also ich habe in unterschiedlichsten, ich bin Kommunikatorin von Haus aus und habe in unterschiedlichsten Kontexten Kommunikation gemacht, sei es Stiftungswesen, Verbandswesen, Agentur, zuletzt in der Bank, und habe relativ früh tatsächlich den Fokus auf das Thema Change und Transformation gelegt. Das passt natürlich jetzt genau zu dieser Rolle, in der ich jetzt bin, nämlich Transformation, Kommunikation miteinander zu verbinden. Ja. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, wer oder was hat mich dahin gebracht, dann sind es sicherlich so diese zwei Antreiber, nämlich zum einen immer wieder diese Bewegung in diese Weiterentwicklung auch zu gehen und tatsächlich eben diesen Hunger auch ein Stück weit und dieses bewusste Entscheiden für, ich möchte lernen und ich möchte eigentlich täglich etwas Neues erfahren. Und ich sage immer, also ich wäre wahrscheinlich die schlechteste Mitarbeiterin am Band, weil, also wann passieren mir Fehler? Dann, wenn ich sehr viel Redundanz habe. So. Mhm. Und das weiß ich einfach, das kann ich nicht gut. Da bin ich nicht die geeignete Person dafür. Aber gebt mir neue Situationen, gebt mir neue Herausforderungen und das ist das, was mir liegt und was mir ganz viel Energie auch gibt. Ja. Mhm.
Wenn du von diesen Lernräumen sprichst, die du dir erschlossen hast und von deiner Lust am Lernen und am Weiterentwickeln, wie früh war dir klar, dass dich das auch in eine Führungsrolle führen soll?
Ich glaube, ich hatte schon immer Lust am Gestalten, so, und dieses etwas Neues entstehen zu lassen, Aufbauarbeit zu leisten, auch auf der grünen Wiese anfangen zu dürfen. Das war immer was, was mich begeistert hat in all meinen Jobs so. Und ich hatte in der Vergangenheit Gott sei Dank immer das große Glück, dass ich in Jobs reingehen durfte, wo viel Gestaltungsfreiraum da war und wo viel tatsächlich auch grüne Wiese da war. So. Und teilweise auch so, dass wenig festgefahrene oder bestehende Strukturen überhaupt schon da waren. Jetzt kann man sagen, Mensch, das ist ja total viel Aufwand, bis man überhaupt erstmal, ich sag mal, die Früchte ernten kann. Ja, das kann man so sehen. Oder, und ich habe es immer für mich so gesehen, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist ja total genial, weil wenn noch wenig da ist, erstens kann ich super viel lernen, ja, bei all dem, was ich dann da aufbaue. Und zum anderen ist es dann auch tatsächlich, ich kann einen Fußabdruck hinterlassen, ne? Weil es hat eine gewisse Handschrift. Ja, wenn ich Aufbauarbeit leiste und noch nicht viel da ist, dann hat es quasi auch einen Impact auf das, was ich da lasse, wenn ich dir zum Beispiel dann auch wieder gehe. Und das fand ich immer total schön und es hat mir immer total viel Freude gemacht.
Es klingt so nach Freiheit, die du da auch genießt. Kenne ich so von anderen Leuten aus dem Coaching, die ähnliche Situationen beschreiben wie du. Einen großen Gestaltungsspielraum, viele Möglichkeiten, vielleicht nicht ganz die grüne Wiese, aber fast. Und die sagen, das ist so ambivalent. Auf der einen Seite kann ich so ganz viel machen und habe die Freiheit, ganz viel zu entscheiden. Und auf der anderen Seite muss ich ganz viel machen und habe den Druck, ganz viel zu entscheiden. So diese Freiheit so zu genießen und zu schätzen zu wissen, ist gar nicht so einfach. Bei dir höre ich raus, das ist auch eine Lust.
Das ist absolut eine Lust. Es gibt mir wahnsinnig viel Energie, das auch gestalten zu können. Und ja, in der Tat, natürlich ist da viel Energie, die man auch dafür reingeben muss. Und was du ja gerade auch sagst, ja, natürlich ist auch jede Freiheit hat ein Stück weit einen Rahmen, ne? Weil wir sind in organisationalen Kontexten unterwegs und gerade im Corporate-Bereich ist es natürlich total selbsterklärend, dass wir jetzt nicht irgendwie die unendliche Freiheit haben, irgendwie machen zu können, was wir wollen. Aber meines Erachtens ist doch genau das eigentlich das Spannende, zu sagen, wir haben hier einen gewissen Kontext, der ist kulturell geprägt, immer dieses geflügelte Wort von, das ist historisch gewachsen. Gleichzeitig aber dazu sagen, das ist doch im Grunde genommen genau die Challenge und das Spannende mit dem, was da ist, eben quasi darauf aufzubauen und etwas gestalten und weiterentwickeln zu können. Ich sage immer so schön, das ist auch so ein bisschen dieses Pacing, ne? Wie viel Felderweiterung und Feldbestätigung dürfen wir auch in einem System auch haben, so. Und ich glaube, da, das ist auch ein Stück weit genau die große Führungsaufgabe, die wir, glaube ich, in den heutigen sich verändernden Zeiten auch haben, immer wieder zu schauen, wo können wir gestalten, wo dürfen wir bewusst Dinge anders machen und wo müssen wir vielleicht auch mit dem, was da ist, auch jetzt einfach nochmal mitgehen, ne? Weil doch noch nicht die Zeit dafür da ist, etwas Neues da drauf aufsetzen zu können, ja.
Ja, total. Also das, erstens, das ist was ich bei dir in dieser Begrifflichkeit gelernt habe. Ja, Felderweiterung, Feldbestätigung und schwinge ich komplett mit ein. Mein Wort dafür ist, ich muss gucken, in welcher Logik eigentlich ein System gerade unterwegs ist, denn nur aus dieser Logik heraus ist es in der Lage, sich weiterzuentwickeln und nur in dieser Logik wird es Druckpunkte haben, an denen man ansetzen oder an denen dann Veränderung ansetzen kann. Und wenn du die nicht triffst, dann macht es für ein System überhaupt gar keinen Sinn, sich zu entwickeln. Und dann wird auch die Bereitschaft und das Verständnis dafür, warum Entwicklung vielleicht eine Chance sein könnte, fehlen und ausbleiben. Ich würde gerne nochmal zurück, als ich dich fragte, wie früh hast du gemerkt, dass auch eine Führungsrolle für dich dran ist und dann hast du gesagt, naja, dir war immer klar, es hat, du möchtest gestalten und du möchtest aufbauen. Heißt das, dass für dich Führung vor allem Gestaltung und Aufbau ist oder wie würdest du das einschätzen?
Wow. Ja, schön, dass du mich zu dem Punkt zurückführst, ne? Da bin ich gut abgebogen an der Stelle. Es ist tatsächlich sicherlich der Punkt der Gestaltung und des Aufbaus. Es ist für mich auch ganz klar dieses Thema Strukturen dafür schaffen, Plattformen dafür schaffen, dass Menschen wirksam werden können. So. Und für mich hat Führung verschiedene Dimensionen und verschiedene Komponenten. Und wir reden ja momentan auch ganz viel immer darüber, brauchen wir in Zukunft Leadership, brauchen wir Management, was brauchen wir eigentlich, braucht es eine mehr, weniger, gar nicht mehr, wie auch immer. Meines Erachtens ist es so, dass Führung für mich verschiedene Dimensionen hat. So. Und das eine ist für mich dieser Aspekt, Strukturen zu bauen, damit wir gut arbeiten können, damit Menschen gut arbeiten können. Es ist aber auch diese Komponente, da sind wir mehr wahrscheinlich beim Leadership, nämlich dieses Menschen entwickeln zu dürfen und eben die Räume dafür wieder zu schaffen, dass Menschen an ihr Potenzial andocken können, anzapfen können und ihre Ressourcen tatsächlich auch, die sie haben, die sie in sich tragen, die auch in die Wirksamkeit bringen zu können. Und das ist für mich diese Komponente von Leadership und die dritte Komponente, also wenn ich das Bild nochmal für mich so komplett machen kann zwischen Management, Leadership, ist für mich die dritte Komponente tatsächlich so dieses Thema Vision, also eine Richtung vorgeben, da tatsächlich eben auch Orientierung den Menschen zu geben, wo wollen wir eigentlich hin, und zwar im Kleinen wie im Großen. Ne? Das fängt auf der Teamebene an, da schon eine Orientierung zu geben, wie zahlen wir eigentlich auf das große Ganze ein. Und ich sag mal, ein Vorstand muss natürlich nochmal eine ganz andere visionäre Kraft irgendwie in die Organisation reingeben. Aber das ist für mich sozusagen so dieses Bild der Führung, also dieses Direct, Lead und Manage, ne? Also dieser Dreiklang. Und nochmal zurückzukommen, jetzt konkret zu deiner Frage, wie früh war mir das bewusst? Ich glaube, es gab nicht so diesen einen Zeitpunkt, wo es mir bewusst geworden ist, sondern es war eher so dieses, woran habe ich Freude? Wo fühle ich mich persönlich wirksam? Und wo kriege ich auch im Außen eine Resonanz, dass ich offensichtlich da eine Stärke habe? Und das sozusagen im Zusammenspiel zu merken, dass ich offensichtlich andere Menschen irgendwie begeistern kann oder dass ich auch andere Menschen dabei begleiten kann, dass sie in ihre Stärke, in ihre Wirksamkeit kommen, dass ich aber auch jemand bin, ich erinnere mich noch an eine Kollegin gerade im Projektkontext, die mal gesagt hat, Sarah, du kommst rein, du gibst immer so Energie rein so und bei dir geht's immer nur vorwärts, ja. Das ist wahrscheinlich dieses Visionäre, ne? Auch dieses irgendwie ein großes Bild zu sehen und da dann auch den Antrieb da auch reinzugeben. Und das andere, eine dritte Komponente ist auch was, was mir immer wieder auch gespiegelt wird oder wurde. Und was ich einfach auch gerne mache, ist wirklich immer wieder drauf zu gucken, wie muss denn eigentlich unser Arbeitskontext gestaltet werden, Prozesse, Strukturen, Abläufe, damit wir überhaupt gut arbeiten können. Und das ist natürlich auch mein Zugang, Stichwort Transformationsprojekt, was ich ja in der Vergangenheit auch begleitet und geleitet habe. Also da einfach auch auf Zusammenarbeitsstrukturen auch drauf zu gucken, weil ich sage immer, Verhalten kommt von Verhältnissen. Also müssen wir aber eben auch an diesen Verhältnissen ansetzen. Also von daher, es war, glaube ich, nicht dieser eine Moment, ne, sondern es war wirklich so dieses Zusammenspiel aus, wann bin ich selbst im Flow und was kriege ich aber auch im Außen quasi an Resonanz und an Signal. Und dann kam irgendwann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich begleite so viele Führungskräfte in Beratungskontexten und jetzt möchte ich tatsächlich eben aber auch selbst in die disziplinarische Führungsrolle rein, um für mich zu erfahren und zu erleben, taugt mir diese Funktion und Rolle und kann ich das, was ich in Beratungskontexten eben anderen Führungskräften mitgebe, tatsächlich selbst eigentlich gut einbringen, so, ne, dieses Proof of Concept, weil das finde ich immer sehr schwierig, gerade aus so einer, ich sag mal, beratenden Rolle heraus, ist ja immer super, tolle Modelle, tolle Theorien, tolle Ideen, ja.
Wem sagst du das?
Und dann ist aber die Frage, ne, ist das, wie praxistauglich ist das? Und genau diesen Proof of Concept für mich eben auch zu machen.
Ja. Und wie ist es? Taugt's dir?
Absolut. Also es macht mir große Freude, also gerade in diesem Dreiklang unterwegs zu sein, mit allen Höhen und Tiefen, die eine Führungsrolle mit sich bringt. Es macht mir aber wirklich große Freude, ein Team begleiten zu dürfen, einem Team auch einen Rahmen geben zu dürfen, wirksam zu sein, gestalten zu können, einfach gute Arbeit leisten zu können. Und es macht große Freude, da auch in, ich sag mal, der Vielfalt der Menschen jeden Einzelnen auch dabei zu begleiten, wo steht derjenige, ne, wo will derjenige hin und da wirklich auch diese individuelle Perspektive auf jeden Einzelnen zu haben. Danke. Gleichzeitig, klar, ist es tatsächlich auch so, zu merken, dass selbst in der Rolle drin zu sein und eben auch diese Verantwortung dann auch für das Team zu haben und auch für die fachlichen und Ergebnisse auch zu haben, ist nochmal etwas anderes, ne, als sozusagen als Berater nebendran zu stehen und Sparring-Partner zu sein. Ne? Also sozusagen, das ist nochmal eine ganz andere Rolle, eine andere Perspektive. Und das erlebe ich gerade einfach als sehr wertvoll für mich, das auch so erleben zu dürfen.
Sarah, ich sagte vorhin, du hattest schon ganz unterschiedliche Führungspositionen. Du warst stellvertretende Leitung der UK Unternehmenskommunikation in der Bank. Du warst Projektleiterin eines großen Transformationsprojektes Fit für 24. Und du bist jetzt in einer klassischen Linienführungsaufgabe als Gruppenleiterin. Wo würdest du denn sagen, zwischen diesen drei Funktionen, die du schon inne hattest, um mal beim Titel zu bleiben, was fühlt sich denn wie an oder wo sind denn da gefühlt auch die Unterschiede in diesen drei Rollen und unterschiedlichen Führungsrollen?
Also das Spannende ist, in der Projektleitung bist du ja in der fachlichen Führung, ne? Also klassisch laterale Führung und hast im Prinzip keine disziplinarische Führungsverantwortung. Und meines Erachtens ist es so, dass es da teilweise viel schwerer ist, über eine laterale Führungsrolle Menschen begleiten zu müssen, zu dürfen, zu können, als quasi in der disziplinarischen Führungsrolle, ne? Weil ich habe da tatsächlich die Aufgabe, Menschen für etwas begeistern zu müssen, ohne dass ich halt sage, wir machen gemeinsam Zielvereinbarungen so, ne? Oder irgendeinen Bewertungskontext zu haben. Also ohne diesen Hebel der klassischen Führungswerkzeuge, ne? Und das ist viel stärker People's Business meines Erachtens als in der disziplinarischen Führung. Von daher, wenn mich auch manchmal junge Nachwuchsführungskräfte oder Kolleginnen und Kollegen fragen, die in Führung gehen wollen, was ist der entscheidende Schritt, um dann tatsächlich in die disziplinarische Führung zu gehen, war für mich, glaube ich, die größte Lernkurve tatsächlich in der Projektleitung zu sein, ne? Weil man hat ein Projektteam, das ist in der Regel interdisziplinär aufgesetzt, das ist auch teilweise nur für 1, 2, 3 Personentage in dem Projekt drin, also auch nicht Vollzeit auf dem Thema. Auch das ist eine große Herausforderung. Und wie gesagt, man muss sozusagen neben der Linientätigkeit noch eine Projekttätigkeit managen, ne? Und diese Herausforderung und dieses, ich sag mal, diese Parallelität, ne, im Blick zu behalten und auch zu sehen, dass jeder Einzelne, der in diesem Projektteam ist, eben eine Mehrfachbelastung hat, plus eben die eigene Rolle als, ich sag mal, wir haben immer gesagt, Innen- und Außenminister, nämlich einmal für das Projektteam verantwortlich zu sein und aber auch im Außen sehr stark ins Stakeholder-Management gehen zu müssen, das ist entscheidend für eine gute Projektleitung. Und da glaube ich, wenn man das gut für sich gemeistert hat, ist es ein super Absprungpunkt, um dann in die disziplinarische Führung zu gehen. Mhm. Ich bin aber insgesamt sehr dankbar, dass ich diese Steps gehen durfte, ne? Auch stellvertretende Abteilungsleitung. Das sind sozusagen Lernschritte, wo man ein Stück weit eben noch jemanden an seiner Seite hat, einen Sparringpartner oder jemand, der tatsächlich die volle Verantwortung hat, ja. Und man selbst hat aber die Chance, schon so Step by Step quasi in die Rolle reinzuwachsen, so. Und jetzt bin ich eben in einer für ein Team verantwortlich von 15 Kolleginnen und Kollegen. Und das ist natürlich auch eine entsprechende Führungsspanne. Und da quasi auch reinwachsen zu dürfen über Zwischenschritte, ist, glaube ich, enorm wichtig. Ja, weil dann habe ich für mich sozusagen auch schon einen gewissen Reifegrad, ein gewisses Standing und habe einfach vorher schon sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, in dem, wie gehe ich mit Menschen um, wie gestalte ich Prozesse und Strukturen. So, und all diese Dinge, um sie dann in ein solches Team auch einbringen zu können.
Kannst du ausmachen, ob es emotional Unterschiede gibt zwischen Führung in einem Projekt und Führung in der Linie? Ich werde es immer wieder gefragt, wenn ich Trainings mache, wo es um Führen in Projekten geht oder vielmehr. Ich werde es nicht gefragt, ich frage die Teilnehmenden, was glauben sie denn, was sind denn die Unterschiede? Und ich frage mich gerade, ob es emotional einen Unterschied gibt, also ob es sich anders anfühlt, ob ich vielleicht anderen Gefühlen ausgesetzt bin oder ob andere Gefühle im Vordergrund stehen, wenn ich in einem Projekt dieser Komplexität begegne, die du gerade beschrieben hast, mit diese ganzen Parallelitäten, mit denen man, die man managen muss, oder ob ich in der Linienverantwortung stehe, ein vergleichsweise stabiles Team habe, was gleichermaßen mit fest berechenbaren Zeitanteilen auch zur Verfügung steht, mit denen ich Vereinbarungen wirklich treffen kann, wo ich Hebel im Hintergrund habe, die eine Bewertung ermöglichen, jetzt mal unabhängig davon, wie hilfreich das am Ende dann ist oder nicht. Aber gibt's da emotionale Unterschiede?
Also meines Erachtens ist es tatsächlich so, dass in einem Projekt ist man im dauerhaften Kampf für Ressourcen, so, ne?
Okay.
Also, das ist wirklich.
Okay.
Ja. Und gleichzeitig muss man sich natürlich die Frage stellen, das kann auch in der Linie, glaube ich, so passieren, ja. Aber in der Tat, im Projekt ist es halt so, dass man quasi diesen Struggle hat zwischen, die Menschen sind halt in der Mehrfachbelastung drin. Und ich glaube, da auch ein Bewusstsein für zu haben, ist enorm wichtig. Und das kann natürlich schon auch in einem Team zu so einem Dauerthema werden, worüber man gemeinsam auch sprechen muss. Und da ist man in der Projektleitung sicherlich auch in der Verantwortung, der Sparringpartner zu sein.
Du bist Kommunikationsprofi. Macht es die Führungsarbeit leichter? Oder inwiefern kannst du überhaupt diese Skills nutzen?
Also total guter Punkt, Christian, den du da ansprichst. Die Frage habe ich mir auch immer mal wieder schon gestellt, inwiefern und wann bin ich Kommunikatorin und wann in meiner Führungsrolle oder wie befruchtet sich das vielleicht auch gegenseitig? Meine Erkenntnis oder mein Erleben jetzt in den letzten Monaten war tatsächlich so dieses Gefühl von always on. Also ständig
eigentlich. Immer auf Sendung oder wie?
In der Tat. Und der Unterschied ist für mich, als Kommunikatorin gibt es Momente, wo ich quasi angeknipst bin, ja, weil ich irgendwie ein Video moderiere, weil ich auf einer Bühne stehe, etwas moderiere oder weil ich in dem Moment jetzt gerade in meiner Kommunikationsrolle unterwegs bin. Dann kann ich aber auch wieder mich ausschalten. So. Als Führungskraft ist mein Erleben, dass ich im mitarbeitenden Kontakt, aber natürlich auch mit meinen Stakeholdern ständig auf Sendung bin, ständig in der Sichtbarkeit bin. Und das erfordert meines Erachtens, also es ist gefühlt, glaube ich, so vergleichbar, auch wenn ich keine Leistungssportlerin bin, aber ich kenne es aus der Moderation und Moderation vergleicht man ja sehr stark mit Leistungssport. Und da weiß ich, weil ich einfach schon mehrfach Führungskräfteveranstaltungen und Townhouse und so weiter moderiert bin, wie anspruchsvoll das ist, weil man eben dann über mehrere Stunden oder manchmal Tage so angeknipst ist. Und das ist sozusagen mein Erleben auch jetzt in dieser Führungsrolle, dass man ständig auf Sendung ist. In jedem Kontakt, den man hat, wird auf alles geachtet. Mimik, Körperhaltung, was sagt sie es, wie ist die Tonalität? Und da war so meine Erkenntnis, es erfordert unfassbar viel Zustandsmanagement in mir, ne, auch so Achtsamkeit und Resilienz für mich, dass ich dann auch eigentlich dauerhaft in diesem Modus irgendwie sein kann und da auch für mich selbst mich dann vorzubereiten, welche Botschaften möchte ich tatsächlich absetzen, was möchte ich, was verstanden wird, ja, was wird auch tatsächlich verstanden, ne? Wir wissen alle, wir können nicht nicht kommunizieren, Watzlawick, so. Und gleichzeitig, glaube ich, geht uns das manchmal auch im Daily Business, vergessen wir eigentlich, dass eben gesagt noch nicht gehört, gehört noch nicht verstanden, verstanden noch nicht gemacht ist, ne? Und da sich also auch immer wieder bewusst zu machen, wie trete ich auf, was sage ich und vor allem aber auch, wie sorge ich gut für mich als Führungskraft, wenn ich nämlich ständig quasi eigentlich auf Sendung bin. Also von daher, meine Erkenntnis ist zum Thema, wie vermischen sich irgendwie diese Rollen oder was bringt es mir irgendwie, Kommunikatorin zu sein? Ich bin total dankbar, dass ich eben so lange diesen Kommunikationsjob schon mache, weil ich das irgendwie gut integrieren kann. Aber mir fällt auch auf, dass ich eben im Kommunikationsjob hatte ich immer Momente, wo ich einfach nur mal sein konnte, so, und off war, auf Standby-Modus. Und meines Erachtens dürfen wir uns als Führungskräfte das nochmal bewusst machen, dass es eben schon auch ein Stück weit Hochleistung ist, eben ständig eigentlich auf Sendung zu sein und dass das aber auch eine gewisse Vorbereitung und aber auch Fürsorge für uns selbst braucht, eben genau dieses Zustandsmanagement, so nenne ich es für mich, ja. Wie sorge ich eben gut für mein Energielevel und eben da für meine Emotionswelt, um, ne, Selbstfürsorge und sich selbst bewusst zu sein, wie gehe ich eigentlich gerade in die jeweilige Situation. Ne?
Ja. Sprichst du ein Lieblingsthema von mir an? Ich hatte es davon mit Andrea in der vorherigen Folge, nämlich das Thema der Bewusstheit. Also ich glaube tatsächlich, dass Führung umso besser funktioniert bei aller Frage dessen, was heißt eigentlich besser und was heißt schlechter. Ja, kommt in meiner Welt nicht so vor, aber dieses Thema der Bewusstheit ist eins, was super wichtig ist. Ja, dieses Gefühl oder dieses Wissen um die eigene Person, das Wissen um den eigenen Zustand, den Kontakt dazu bewusst zu haben. Ja, also das, was du Zustandsmanagement nimmst, bewusst sein dafür haben, wie es mir gerade geht, wie ich gerade wirke, was eigentlich auch gerade die Botschaften sind. Und das ist echt anstrengend und fordernd.
Das ist so. Und da muss ich auch sagen, bin ich total dankbar, dass ich eine OE-Ausbildung machen durfte und jetzt auch mitten in einer Coaching-Ausbildung drin stecke, weil es da natürlich auch immer wieder darum geht, so dieses für sich selbst eigentlich mal die Metaebene einzunehmen, ne, und drauf zu schauen, zu sagen so, okay, wie geht's mir gerade, ne? So Bodycheck, so einmal kurz irgendwie Systemcheck zu machen und zu sagen, hier, was ist da eigentlich gerade los, ne? Und ich glaube, das für sich auch ein Stück weit so zu ritualisieren, in dieser Schnelligkeit, in der Dynamik, in der wir drin sind, ne, von einem Meeting zum nächsten irgendwie zu rennen, manchmal dazwischen überhaupt keine Zeit zu haben und da irgendwie, und wenn es nur diese Minute ist dazwischen, mal kurz zu sein, so, wo bin ich eigentlich gerade, ja, wo stehe ich gerade irgendwie und was ist auch in mir los, ne, und du sprachst auch gerade nochmal dieses Bewusstsein und da gehört für mich eben auch nochmal dazu, spüren, fühlen, wahrnehmen, ne, also da wirklich eine Durchlässigkeit zu haben und zu überlegen, was spüre ich gerade, ja, ist es kalt, warm, was ist hier gerade eigentlich um mich herum, wie fühlt sich das für mich an und was ist dann die Handlung, die ich davon ableite, ne, also ich sag immer gerade auch, du hattest vor mich die Frage gestellt, wenn ich sozusagen in Kontakt gehe mit jemandem, der irgendwie cholerisch ist oder so oder aufbrausend, ja. Ich sage immer so, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Die Frage ist halt nur, ob wir den Raum treffen, ne? Und ich glaube, diesen Moment zu finden, ne, nämlich dieses Spüren, Fühlen, Wahrnehmen, eben nicht aus dem Affekt heraus irgendwie zu handeln, sondern eben diesen Mini-Moment dazwischen zu haben, stehe still und sammle dich und dann quasi in eine Handlung zu kommen, gelingt uns nicht immer, gelingt mir auch nicht immer, aber ich glaube, umso mehr wir das uns üben und diese Durchlässigkeit für uns haben, dieses bewusst bei sich da auch zu sein und das auch zu ritualisieren, desto besser gelingt uns das natürlich auch in der Führungsarbeit. Ja.
Absolut. Also ich muss es nochmal sagen, das ist nicht geskriptet. Hast du die Folge mit Andrea gehört? Ja, in dieser Folge geht es nicht nur um Bewusstheit, es geht auch um den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und ihr Tool dafür ist das Atmen. Also an alle da draußen, bitte unbedingt die Folge mit Andrea hören. Du kannst sie noch nicht gehört haben, weil wir nehmen auf, bevor Andreas Folge online ist. Also,
ja, okay. Aber ich finde es total spannend, dass du sagst, dieses Atmen, ne? Also für mich ist es tatsächlich so, ich habe mir so ein paar Rituale einfach, Morgenroutine etc. aufgebaut, wo ich genau das auch für mich irgendwie institutionalisiert habe. So. Und ich habe seit mehreren Jahren für mich irgendwie so rausgefunden, Yoga, Meditation, das sind so meine Dinge. Und was mir aber total hilft, um für mich aufgeräumt zu sein, ist mein Bullet Journal. So. Und mich fragen regelmäßig auch meine Mitarbeiter so, Sarah, du hast immer so dein Buch irgendwie dabei. So. Und das ist aber für mich total wichtig, weil ich habe auch morgens immer für mich das Ritual, einmal reinzuspüren, so, wie bin ich heute da? Was spüre ich gerade? So. Und das ist eine Sache von irgendwie in wenigen Minuten, einfach auch da mal diesen Check zu machen. Und ich mache das einmal am Wochenanfang auch nochmal so dieses, wie gehe ich in die Woche rein? Was ist für diese Woche wichtig? Und wie gehe ich aus der Woche raus, sonntagsabends so. Mhm. Und da einfach auch nochmal zu reflektieren, also wirklich sich so einen bewussten Reflektionsmoment zu setzen und zu sagen, wie ist es mir diese Woche ergangen, was war besonders, was hat sich irgendwie vielleicht auch wertvoll angefühlt, was ist gut gelungen, was vielleicht nicht so gut gelungen. Und das ist, glaube ich, genau, das sind auch diese Momente und manche Menschen machen es mit Atmen, andere machen es irgendwie mit Journaling und die nächsten irgendwie vielleicht mit Sport, ja, und Laufen. Und ich glaube, da muss wahrscheinlich jeder für sich sein passendes Instrument finden. Ich kann nur für mich sagen, wenn ich es ein paar Tage mal wirklich nicht gemacht habe, weil ich der Meinung bin, bin so busy, ich kann mir diese Zeit dafür nicht nehmen, dann merke ich das, Stichwort Zustandsmanagement, dass ich mich unaufgeräumt fühle. Und dann weiß ich genau, ich brauche das und ich muss das machen, um genau eben dann auch für mich wieder auf dem Punkt zu sein. Ja.
Ich bin so dankbar, dass du es sagst, weil auch das nicht abgesprochen. Ja. Danke. Du erzählst da ja von Tools, die normalerweise immer die Coaches und BeraterInnen von sich geben und wo die Leute sagen, macht ja sowieso kein Mensch. Doch, da, hier, der Beweis, da sitzt sie. Sie macht. Also alle merken da draußen, es hilft. Wirklich, man muss nur seinen Weg finden.
Also um das noch als Anekdote reinzugeben, mein letzter Vorstand in der Bank, der hatte damals gesagt, weißt du, Sarah, ich habe einen Joe Fix mit mir selbst. So. Und das finde ich immer so schön, weil man immer denkt, naja, also Vorstände haben doch für sowas auf jeden Fall gar keine Zeit. Ja.
Sollten sie aber.
So, und das fand ich wirklich, das war für mich so Role Model und absolut Vorbildfunktion, weil er sagte für sich, ich habe für mich einen Joe Fix in meinem Kalender und ein Joe Fix mit mir selbst. Und es kann auch mal passieren, dass ein anderer Termin dazwischen kommt, dann schiebe ich ihn, aber maximal einmal. Und dann nehme ich mir auf jeden Fall diese Zeit, diesen Joe Fix mit mir selbst eben auch einzuräumen und möglich zu machen, weil das ganz wichtig auch für mich ist. Und sich selbst da, glaube ich, auch zur Priorität zu machen, ne? Und zu sagen, es ist wichtig, sich Zeit für sich, für seine eigene Gefühlslage, Emotionswelt, für seinen eigenen Zustand auch zu geben, ist ganz entscheidend, um dann tatsächlich auch wieder leistungsfähig in seiner Rolle, in der Funktion auch zu sein, ne? Ja. Also diese Selbstfürsorge. Und da muss ich sagen, das war für mich nochmal so, auch nochmal mit Ausrufezeichen, so eine Erkenntnis, als er sagte, ich habe den Joe Fix für mich selbst und ich mache den auch zur Priorität. Ja.
Ich wollte dich tatsächlich fragen, was beschäftigt dich denn besonders? Also du sprachst eben den Wechsel an, ne? Es ist jetzt ein gutes Jahr. Nichtsdestotrotz, im Vergleich zu anderen, bist du noch relativ frisch dabei. Du hast diesen Unternehmenskulturwechsel vom einen Unternehmen ins andere hinter dir. Was sind aktuell so Themen, die dich beschäftigen? Du machst eine Ausbildung als Coach. Was liegt da an? Was ist ein Thema, was dich gerade beschäftigt und umtreibt?
Also ich glaube, ein großes Thema, was mich im ganzen letzten Jahr beschäftigt hat, ich habe die große Chance und auch gleichzeitig die Herausforderung, ein Team formen zu dürfen, was quasi aus verschiedenen Disziplinen besteht. Ne? Also es ist ein Team, was sehr lange sozusagen einen Aufgabenbereich hatte und ein Bestandsteam war und jetzt sozusagen einen neuen Auftrag hat. Wir sind mitten in der Reorganisation, Restrukturierung, in einem Umbau in dem Team, in der Neuausrichtung des Teams und es kommen neue Skills, Kompetenzen und Menschen von außen dazu. So, und im Zielbild ist es so, dass wir Kommunikatoren, Change-Menschen, Transformationsleute und Experten, aber eben auch Eventmanager in einem Team haben werden. So. Und das ist ein Dreiklang, das sind verschiedene Kompetenzsets, die da zusammenkommen, die einfach auch vom Ausbildungshintergrund her aus unterschiedlichsten Richtungen kommen. Und das zusammenzuführen, ist eine spannende Aufgabe und ist aber auch eine Aufgabe, ja, weil es ist wirklich, wir sagen immer so schön, ja, wir wollen mehr Diversität in Organisationen oder auch in Teams. Wir brauchen interdisziplinäre Teams und da bin ich auch absolut dabei, Haken, Haken. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das echt eine Führungsaufgabe. Und das merke ich schon für mich selbst auch. Da kommen verschiedene Bedürfnisse, treffen da aufeinander. Da treffen verschiedene Sprachen auch aufeinander, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn wir alle Deutsch sprechen. So. Mhm. Aber das sind verschiedene Mindsets und Haltungen. Und dafür braucht es tatsächlich auch echt Raum und Rahmen, über diese Unterschiedlichkeit zu sprechen, ne? Und auch überhaupt erstmal gegenseitig anschlussfähig zu werden. Und das habe ich im letzten Jahr ganz massiv gemerkt, wie entscheidend und wichtig es ist, diesen Rahmen und diesen Raum dafür zu geben, dass diese Unterschiedlichkeiten auf den Tisch kommen, besprechbar werden und dass wir da überhaupt erst die Chance haben, quasi, dass ein Team daraus wachsen kann. Ja.
Die Diversität tatsächlich ein Thema. Ich höre es auch an ganz vielen Stellen. Ja, es war ja auch im gemeinsamen Projekt, war es ja auch ein Thema. Und wie du schon sagst, ja, es ist so ein hehres Ziel, es ist so eine schöne Vorstellung. Die große Herausforderung für jede Einzelne, die irgendwie in Diversität steht und sich in einem diversen Setting bewegen muss, ist das auszuhalten. Unterschiedlichkeit auszuhalten, so bereichernd und beflügelnd, dass ja sein kann und auf der einen Seite auch wirkt, so anstrengend ist das aber auch. Also immer wieder den Perspektivwechsel einzunehmen, immer wieder Verständnis aufzubringen für andere Sichtweisen, sich immer wieder zu fragen, was ist das, was ich davon mitnehmen kann, sich davon nicht selber in Frage gestellt zu sehen, finde ich, ist auch ein ganz schwieriger Punkt. Was würdest du denn sagen, diese Diversität, die du jetzt in deinem aktuellen Team versucht hast zu bearbeiten, der du versucht hast, Raum zu geben. Was nimmst du wahr? Wie geht's den Leuten damit, dem Team? Und wie geht's dann wiederum dir damit?
Ja, also ich glaube, du hattest gerade so einen schönen Punkt auch nochmal gebracht, dieses bewusst den Perspektivwechsel zu machen oder überhaupt erstmal für sich auch zu merken, dass es wichtig ist, in die Schuhe des anderen auch reinzugehen, ne? Und tatsächlich eben auch über diese Andersartigkeit, auf die man da trifft, eben sich selbst auch nicht in Frage zu stellen, ne? Sondern zu sagen, alles ist wichtig, ne? Also diese Unterschiedlichkeit ist wichtig und es geht nicht darum quasi, dass der eine jetzt mehr von dem anderen irgendwie so. Wir können viel voneinander lernen, aber wir brauchen eben auch sowohl als auch, ne? Stichwort Ambidextrie, Beidhändigkeit, ja. Wir brauchen ja genau diese unterschiedlichen Dinge und es geht nicht darum, dass wir jetzt, dass das eine über dem anderen steht, so. Und ich glaube, das war schon eine starke Lernkurve, die wir auch im letzten Jahr gemeinsam im Team hatten, eben für jeden Einzelnen und für diese verschiedenen Disziplinen, die da im Team zusammenkommen, eben Wertschätzung auch zu schaffen und das Bewusstsein zu entwickeln, dass jeder gut so ist, wie er ist und dass jeder eben etwas reinbringen kann und dass wir aber trotzdem eine Gemeinsamkeit brauchen, ne? Und eben auch eine gemeinsame Sprache und die Bereitschaft eben auch so ein Stück weit, da sind wir wieder bei diesem Feldbestätigung, Felderweiterung, eben mitzugehen. Das ist ein bisschen wie beim Tanzen, so, ne? Follower und Leader, so mal ist der eine mehr stärker, so, und geht sozusagen voraus und mal der andere, so. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel braucht es halt in solchen interdisziplinären und diversen Teams, so. Von daher, ich glaube, es ist enorm fordernd und wie gesagt, es braucht halt wirklich die Zeit und den Raum, auch darüber sprechen zu können, weil ansonsten verliert man sich auf dem Weg. Ja. Das habe ich sehr stark im eigenen Team auch beobachten dürfen, aber eben auch wirklich die Bereitschaft und das Interesse und die Lust, die Neugier, die Offenheit, sich auch auf das Neue auch einzulassen. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich die entscheidende Voraussetzung dafür, dass so ein Prozess überhaupt gelingen kann. Ja. Mhm. Für mich selbst, also wie ging es mir selbst damit oder wie geht's mir selbst damit? Also zum einen ist es, glaube ich, auch die starke Lernkurve. Ich bin auch jemand, die eher sehr, sehr schnell unterwegs ist. Ja, passt auch wieder zum Motorradfahren. Also ich gebe schon auch gern mal Gas. Und gleichzeitig, das ist ja wie immer in Veränderungsprozessen, die Dinge brauchen Zeit so. Und sie gehen meistens langsamer, als wir es uns vielleicht auch wünschen würden. Und ich glaube, da auch immer wieder zu sagen, so, jeder Step, ne, ist wichtig und wir können nicht immer gleich den Riesenschritt machen, sondern wir müssen eben Schritt für Schritt auch da gehen. Und das ist, glaube ich, war für mich nochmal so ein enormer Punkt, da wo ich vielleicht dachte, boah, das ist doch jetzt schon alles, ist doch schon klar oder da sind wir schon einen Schritt weiter, aber da immer nochmal innezuhalten, zu sagen so, okay, sind wir wirklich aligned? Ja, haben wir wirklich dasselbe Bild im Kopf? Und das andere ist eben auch, jetzt hatte ich ja auch diesen Moment, wirklich in eine neue Organisation reinzugehen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Lernen. Ich bin tatsächlich für mich ganz klar auch mit dem Mindset reingegangen. Ich weiß erstmal nichts. Ja, also ich habe viel zur Kultur gemacht in der Vergangenheit, viel Transformation begleitet. Und trotzdem und gleichzeitig ist es so, wenn ich in eine neue Organisation reingehe, dann bin ich erstmal Lernender. So. Und mit der Haltung bin ich auch reingegangen zu sagen, ich stelle ganz viele Fragen so und ich höre erstmal ganz viel zu und gehe nicht mit dieser Haltung rein, ich weiß jetzt, wie es hier richtig ist, weil hier kann ganz anders sein als dort. So, ne? Und das war für mich tatsächlich auch nochmal, ne, Stichwort Haus der Veränderung oder Veränderungskurve, gibt es ja verschiedenste Modelle, also sich da auch selbst zu verorten und zu sagen, wo stehe ich da eigentlich gerade, ja? Und natürlich ist dieser Schritt, auch wenn er selbst gewählt ist, in eine neue Rolle reinzugehen oder in ein neues Unternehmen reinzugehen, immer auch ein Schritt aus der eigenen Komfortzone raus. So. Und das war, glaube ich, für mich schon auch nochmal eine starke Erkenntnis zu merken. Auch ich durchlaufe verschiedene Zimmer im Haus der Veränderung, bin auch da manchmal im Zimmer der Verwirrung oder wie auch immer. Und es kommt aber auch immer der Moment, wo man dann sozusagen auch wieder einen Schritt weitergeht, ne? Und da war für mich die Erkenntnis, das auch transparent und visibel zu machen im Team, ne? In dem gesamten Prozess, in dem wir da drin waren, uns als Team zu finden, als interdisziplinäres Team zu finden, in unserer Neuausrichtung unterwegs zu sein und aber mit mir auch noch als, sag ich mal, neue Führungskraft in einem neuen Unternehmen und da aber auch drüber zu sprechen, ne? Und das auch transparent zu machen. Wir hatten einen Moment zum Beispiel im letzten Jahr, da habe ich ganz bewusst auch mal in einem Teamworkshop meine eigene Veränderungsreise aufgezeigt, ja, und habe eine Timeline gelegt und habe dann einfach auch mal darüber gesprochen, wie ging es mir auch in den letzten Monaten. Und das fand ich sehr spannend, weil da wirklich sehr bewusst auch nochmal die Resonanz auch aus dem Team kam, zu sagen, Mensch, Sarah, da hast du sehr viel von dir preisgegeben. Mhm. Und das war auch für uns wichtig zu merken, na, nicht nur uns geht es so, dass wir uns irgendwie auf was Neues einlassen müssen, sondern auch dir geht es so. Und da sind wir wieder bei dem Thema Emotionen und Gefühle. Ne? Wie viel geben wir auch von uns selbst als Führungskräfte rein? Da muss ich mal an Brené Brown denken, ne? Vulnerability, also so dieses, wo geben wir auch etwas rein, etwas Persönliches, und das macht uns aber auch für unsere Mitarbeitenden ganz anders greifbar und erlebt.
Absolut.
Ne? Und das
Absolut.
Schafft auch letztlich Verbindung. So. Also von daher zu deiner Frage, wie geht's meinem Team, wie geht's mir? Es braucht immer wieder meines Erachtens diese Haltepunkte und diese gegenseitigen Check-ins. So. Und wir brauchen diese Momente, wo wir Dinge auf den Tisch legen können, die einfach dann auch wieder verbindungsstiftend sind. Ne? Und da gehören eben auch, ich sag mal, Höhen und Tiefen dazu. Ja?
Ja.
Und diese kritischen Punkte auch besprechbar zu machen, ist meines Erachtens ganz wichtig, damit wir irgendwann auch an diesen Punkt kommen, das Stichwort Vertrauen und psychologische Sicherheit, weil es sind halt eben nicht nur Buzzwords, sondern die müssen halt wachsen. So.
Ja. Ich habe jetzt, als ich dir zugehört habe, ganz viele Führungsgefühle gehört, die du vielleicht gar nicht so explizit genannt hast, aber das Erste, was mir aufgefallen ist, weil du von den Haltepunkten gesprochen hast und von dem Innehalten, was nötig ist und davon, dass Dinge Zeit brauchen, da fällt mir ein, es ist eine ziemlich geduldige Angelegenheit. Oder also auf jeden Fall könnte Geduld helfen. Und Ungeduld kann ein Gefühl sein, was sich einstellt. Geduld wäre etwas, was hilfreich ist auf dem Weg, ja, dieses Dranbleiben. Die Verletzlichkeit, die hast du angesprochen. Ich glaube, das ist super wichtig, sich selber als Führungskraft verletzlich zu zeigen, genauso wie die Verletzlichkeit der Mitarbeitenden wahrzunehmen, ne? Also in dieser Verunsicherung, die es da vielleicht auch gibt. Du hast selber direkt angesprochen, Neugier und Offenheit, die für solche Prozesse, für solche gemeinsamen Entwicklungsprozesse wichtig sind. Und was mir jetzt noch besonders hängen geblieben ist, ist, wie du erzählt hast, dass du in die neue Organisation gekommen bist mit der Haltung, ich weiß erstmal gar nichts. Und da gibt es so ein schönes altmodisches Wort, der Demut. Das wird ja gerne belächelt. Ich finde es total wertvoll. Ja, nicht im Sinne von sich klein machen, ne, und sich unterwerfen, sondern ja, sich in bestimmten Kontexten einordnen und eben auch gut um Grenzen wissen und um Leerstellen wissen, die ja gefüllt werden dürfen. Also du hast ja Fragen gestellt. Also Demut, glaube ich, auch meine ich bei dir gehört zu haben als ein Führungsgefühl.
Ja, und ich glaube, also das ist vielleicht manchmal sozusagen die Sorge, die wir als Führungskräfte auch haben, dass wir das Gefühl haben, wir müssen sozusagen allwissend sein, so. Und das ist vielleicht auch dieser Punkt der Demut. Ich muss nicht meine Fachlichkeit verlieren oder meine Expertise, nur weil ich in bestimmten Kontexten mit einer fragenden Haltung reingehe oder mit einer lernenden Haltung. Da verliere ich nichts an Kompetenz. So. Und das ist, glaube ich, auch nochmal vielleicht so, war für mich einfach eine total schöne Erkenntnis, auch zu merken, ich habe mein Standing und ich kann sozusagen auch mit all meinen anderen Kompetenzen und Stärken auch reingehen, werde damit auch gesehen, auch wenn ich gleichzeitig mit dieser fragenden und lernenden Haltung unterwegs bin. Ne? Das eine spricht dem anderen nichts ab, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht manchmal auch die Sorge ist, ne? Dass wir Führungskräfte, und das ist ja auch etwas, was manchmal vielleicht auch im Außen von uns erwartet wird, so diese Allwissenheit, ne? Und dabei zu sagen, wir können ja immer nur so gut sein, wie das Team, was uns da auch ein Stück weit trägt und was hinter uns steht, und da vielleicht auch nochmal für sich zu reflektieren, was ist eben eigentlich auch unsere Rolle als Führungskraft. Ich finde diesen Begriff der Führungskraft, ne? Also Kraft, ja, ist die Frage, braucht es die Kraft sozusagen irgendwie vorne, ja, oder ist vielleicht Kraft auch etwas, wo wir Kraft ins Team reingeben, dass das Team Kraft hat, um nach vorne zu gehen, so. Und das, glaube ich, sich immer wieder zu bewusst zu machen, was ist eigentlich unsere Rolle. Und für mich ist es so, dass ich ein Stück weit natürlich auch eine Dienstleistung für ein Team erbringe, indem ich genau diese Strukturen, Prozesse, Rahmenbedingungen und etwas reingebe, damit die Menschen dort bestmöglich eben agieren und arbeiten können. So. Mhm. Und ich glaube, je nachdem, wie wir da auch als Führungskräfte eben draufschauen, fällt es uns vielleicht auch leichter, dann an manchen Stellen eben auch so dieses Let it go, ne? Also da diese Demut vielleicht auch reinzugeben, ja.
Das ist ein Riesenthema. Also du hast es gerade selber gesagt, es ist auch oft eine Erwartung, ne? Es gibt so ein ganz traditionelles Führungsbild von der starken, sehr charismatischen, vielleicht sogar Führungskraft, die vorangeht und die den Überblick hat. Und das ist zum einen in meinem Erleben etwas, womit viele Führungskräfte sich maßlos selbst überfordern und sich einem Erwartungsdruck aussetzen, der aus meiner Perspektive nicht nötig ist. Gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass es viele MitarbeiterInnen gibt, die auch diesen Wunsch haben, ja, die den Wunsch haben nach jemandem, der schon weiß, wie es geht und der es schon irgendwie richtet oder die es dann schon irgendwie richtet und hinbiegt. Und das macht es dann tatsächlich schwierig, sich davon frei zu schwimmen und Fragen zu stellen, dann diejenige zu sein, die sich dazu bekennt, etwas nicht zu wissen oder ganz anders auf was drauf zu gucken. Und das ist dann wiederum was, wozu man, glaube ich, ein ganz gehöriges Päckchen Mut brauchen kann, was sich da so offenbart.
Ja, und ich glaube, es ist natürlich auch immer eine Gratwanderung, ne? Also das sich sozusagen auch da bewusst zu machen. Und ich bin schon der Meinung, dass es ganz entscheidend ist und wichtig ist, auch eine gewisse Form natürlich auch der Fachlichkeit auch zu haben, ne? Also und eben auch Sparring-Partner zu sein. Also das eine schließt das andere meines Erachtens nicht aus, ne? Aber sich das, glaube ich, bewusst zu machen und das auch zu reflektieren und vielleicht auch zu sagen, in welcher Situation braucht es auch was, ne? Oder welcher Mitarbeiter braucht vielleicht auch was?
Auch gerade was, ja.
So, und das ist ja auch so, und da erweitern wir dann ja meines Erachtens auch genau diese Führungswerkzeuge und Führungsspektrum. Und mal gibt es Situationen, wo es ganz wichtig ist, eben klar reinzugehen und zu sagen, schau mal, so und so können wir es machen und hast du mal das und das probiert und vielleicht auch wirklich mehr in so eine beratende Rolle oder eben auch wirklich zu sagen, wir gehen jetzt die und die nächsten Schritte und da Sicherheit und Orientierung zu geben und manchmal eben mehr so dieses coachende Werkzeug auch reinzugeben über Fragen. So. Und ich glaube, situativ zu schauen, was bedarf es jetzt gerade? Das ist ja eben genau das große Spektrum, was wir dann eben auch haben als Führungskräfte.
Und das ist auch die Kunst.
Ja.
Also wenn man von Kunst sprechen möchte in dem Fall. Aber ich glaube schon, dass es auch eine Kunst ist. Lara, ich habe drei gefühlige Fragen, die ich dir gerne stellen würde, bevor ich dann mit dir nochmal in Richtung Spiel einbiegen möchte. Aber so rückschauend auf deine Führungsfunktionen, in denen du warst, was würdest du sagen in deiner Erfahrung, was war bislang das angenehmste Gefühl, das eine Führungsrolle dir gegeben hat und das du empfunden hast, das angenehmste Führungsgefühl?
Also das angenehmste Führungsgefühl ist, glaube ich, für mich immer so dieser Punkt Flow. So, also Verbindung und Flow. Und ich glaube, das eine bedingt auch das andere. Also ich hatte mehrfach, Gott sei Dank, schon das Gefühl und die Situationen, dass man im Miteinander, dass wir im Miteinander etwas Neues schaffen, so dass wir auch verbunden sind im Miteinander und dass quasi gemeinsam etwas entsteht und dass da Begeisterung im Raum ist und dass jeder etwas von sich reingibt und daraus irgendwie sich etwas entwickelt. Und das kann sein, dass man ein gemeinsames Event gestaltet hat. Das kann sein, dass man irgendwie ein neues Kommunikationsmaßnahme irgendwie angestoßen hat. Also es können ganz unterschiedliche Dinge sein, die daraus entstehen. Aber so dieses in Verbindung sein, ja, jeder gibt auch etwas rein, auch in so einem Kreativprozess, um ko-kreativ miteinander zu sein. Und das finde ich immer total schön, aus so einer Situation auch rauszugehen und zu merken, hey, da ist was entstanden, da hat sich jemand irgendwie, da haben sich alle eingebracht und dieses Verbindung, im Flow zu sein, Begeisterung zu spüren, das ist, finde ich, sowas ganz Warmes und Schönes und das gibt ganz viel Energie so und man selbst wenn man davor eine lange Durststrecke hatte, weil es auch Energie gekostet hat, aber das ist für mich immer so der Moment, der besonders kraftspendend ist, ja.
Umgekehrte Frage, was war so bislang das unangenehmste Gefühl, was du in deiner Führungsrolle, in deinen Führungsrollen erleben musstest?
Ich meine, es gibt natürlich immer unangenehme Situationen. Ne? Man muss vielleicht einem Menschen auch ein Feedback geben oder auch eine Rückmeldung geben, von der man weiß, dass es vielleicht dem Gegenüber damit, dem Gegenüber damit auch nicht vielleicht nicht gut gehen wird im ersten Moment, ja, oder dass man vielleicht auch einen kritischen Punkt ansprechen muss. Es gibt ja ganz viele Situationen, wo man weiß, es wird eine Betroffenheit irgendwie auslösen. Und da, glaube ich, ist es schon so, dass ich als Führungskraft oder dass ich natürlich da auch mit einem Gefühl reingehe, wo ich sage, boah, da habe ich auch Sorge oder vielleicht sogar auch Angst, ja, was passiert da jetzt mit dem anderen, was macht das mit dem anderen, ne? Verletzt es vielleicht mein Gegenüber, ne? Beschämt es mein Gegenüber? Also das sind ja quasi schon auch sehr starke Gefühle, die man bei sich selbst natürlich dann auch ein Stück weit antizipiert, weil wir sind als Führungskräfte ja auch ein Stück weit ein Resonanzraum, ja. Und da immer auch die Frage, wie gehen wir selbst sozusagen in die Situation rein? Das ist sicherlich so ein Punkt, wo ich sage, das sind unangenehme Gefühle gewesen oder sind unangenehme Gefühle. Das kann man, finde ich, auch, kann ich nicht wegdiskutieren. Die Situationen werden sicherlich auch immer wieder kommen. Und ja, auch mit der Routine ist es so, dass es, glaube ich, wichtig ist, bewusst diese Gefühle auch zu haben. So, ne? Also auch mit der Routine darf es, glaube ich, nicht dazu führen, dass ich irgendwann abstumpfe, sondern dass ich mir bewusst mache, das ist jetzt gerade eine Situation, die fühlt sich für mich unangenehm an. Warum sage ich das so? Weil ich dann auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit irgendwie da reingehe und es nicht einfach wegmanage, wie es manchmal so schön heißt, sondern, und da sind wir meines Erachtens auch als Führungskräfte manchmal ganz gut darin, diese Gefühle zu rationalisieren, und sie nicht mehr zu spüren. So, das heißt nicht, dass ich da in meiner, also es wäre in unserer Professionalität schlechter sind, aber ich glaube, das zuzulassen ist schon enorm wichtig, weil es uns auch Qualität im Miteinander gibt und weil wir darüber eben auch nicht dieses verbindende Element verlieren, ja, auch in den unangenehmen Gefühlen. Ja. Und vielleicht nochmal ein anderes unangenehmes Gefühl. Natürlich ist es auch für mich so, wenn ich in neue Situationen reingehe, auch in ein komplett neues Unternehmen auch reinzugehen, in ein komplett neues Team, in einer neuen Funktion, bei aller Freude, Vorfreude und bewusster Entscheidung, die ich dafür getroffen habe. Aber es wäre, glaube ich, verrückt auszublenden, wenn da nicht auch ein Stück weit von, was kommt da auf mich zu, ne? Also so vielleicht auch eine Sorge da ist, wie komme ich da an? Wie schaffe ich sozusagen da eben auch meiner Leistungsfähigkeit und meinem Anspruch an mich selbst gerecht zu werden, die ich vielleicht vorher in meiner Komfortzone für total selbstverständlich erachtet habe. So, ne? Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich mir auch immer wieder bewusst mache, so dieses, auch wenn wir selbst eine Entscheidung treffen, etwas zu machen, irgendwo neu reinzugehen. Wir haben auch da immer diese unterschiedlichen Gefühle von Vorfreude, Begeisterung, Lust, ja, und gleichzeitig aber auch ein Fünkchen von Angst, was kommt da auf mich zu? Ne? Das ist ein bisschen dieses Abenteuer-Ding.
Ja,
so. Ja, auf der einen Seite ist es irgendwie, wie gesagt, es ist toll, Gas zu geben, auch auf dem Motorrad. Und auf der anderen Seite weiß ich immer, es ist auch ein gewisses Risiko dabei.
Ja. Letzte gefühlige Frage. Was würdest du sagen, war für dich das wertvollste Führungsgefühl? Ja, in der Erfahrung, vielleicht weil du daraus was gelernt hast oder ja, damit eine Erfahrung gemacht hast, die dir neu war.
Das wertvollste Führungsgefühl ist Vertrauen, glaube ich, für mich. Und zwar Vertrauen in beiderlei Hinsicht. Also ich vertraue jemand, aber jemand vertraut auch mir. Und ich sage immer Vertrauen, das ist auch was, was ich sehr offen anspreche in meinem Team, dass mir das enorm wichtig ist und dass mir aber bewusst ist, dass Vertrauen wachsen muss. So, und es ist ein Pflänzchen und das muss man hegen und pflegen und gießen, weil per Ordre de Mufti, so nach dem Motto, ist halt kein Vertrauen einfach da. Ne? Und auch dieses schöne Wort, hatte ich vorhin schon gesagt, psychologische Sicherheit, das ist halt nicht per Ansage da, sondern das muss wachsen. Und dazu gehören ganz viele Situationen, die wir gerade eben ja auch schon angesprochen haben, positive, aber eben auch der Umgang mit unangenehmen Situationen. Und für mich ist tatsächlich das wertvollste Gefühl und auch das also auch ein ganz, ganz hohes Gut, was wir meines Erachtens auch als Führungskräfte, wofür wir sorgen müssen, dass dieses Vertrauen, ich sag mal, auch nicht beschädigt wird. Das ist, glaube ich, für mich eben, wie gesagt, das Gefühl des Vertrauens. Und wo erlebe ich das oder wo habe ich das vielleicht auch zuletzt erlebt? In so Situationen, wo mir eben auch meine Mitarbeitenden etwas anvertraut haben, ja, auch vielleicht ein persönliches Erleben, ja, oder eben auch eine Gefühlslage mit mir geteilt haben, ja, oder vielleicht auch mit mir ein Gespräch geführt haben und dann zum späteren Zeitpunkt nochmal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, Sarah, da ist mir nochmal was klar geworden, so, und ich sehe es jetzt aus einer anderen Perspektive, so, also mir da auch vertraut zu haben, den Weg mit mir mitzugehen oder etwas mal anders zu machen und dann mir zu signalisieren, Mensch, das hat jetzt auch was bei Ihnen gemacht oder Sie haben konnten da jetzt eine neue Sichtweise auch einnehmen. Also von daher, das ist für mich ein ganz, ganz hohes Gut und es ist mir sehr wichtig, das eben, wie gesagt, immer wieder im Miteinander zu hegen und zu pflegen und dafür dann auch eben Räume zu schaffen. Ja.
Danke für deine Offenheit da an der Stelle und für die tollen Gedanken. Jetzt würde ich gerne einen krassen Schwenk machen, weil du es schon mehrfach vom Motorrad hattest. Du hast es jetzt gesagt und es steht auch auf deinem LinkedIn-Profil. Du bist leidenschaftliche Motorradfahrerin und bei LinkedIn hast du geschrieben, auch im Job scheust du kein unwegsames Gelände. Ich glaube, das ist auch hier im Gespräch jetzt deutlich geworden. Und ich hätte auch dazu noch eine kleine Fragerunde, eine kleine spielerische Fragerunde. Ich biete dir was an und du wählst eine Option aus. Okay?
Alles klar.
Und wir bleiben am Anfang ein bisschen beim Motorrad und bei deiner Abenteuerlust am Motorradfahren. Wenn du die Wahl hast, Serpentinen fahren oder Rennstrecke?
Serpentinen fahren.
Was haben die Serpentinen an sich, was die Rennstrecke nicht hat?
Ich mag tatsächlich dieses in die Kurven reingehen. Ich mag diese Challenge der engen Kurven. Ich mag auch dieses Gas und Bremse. Das braucht man sicherlich auch auf der Rennstrecke. Ja, ist auch da wichtig und wertvoll. Aber ich mag tatsächlich dieses Winkelwerken, so würde ich es beschreiben. So, das hat man, also das habe ich in der Serpentine natürlich viel, viel mehr, wenn man das Stifterjoch hochgefahren ist, ja. Mit irgendwie einer Kehre nach der anderen, zack, zack, zack. Also das ist wirklich Winkelwerken at its best und das macht mir total Freude.
Okay. Schlammloch oder Buckelpiste?
Buckelpiste.
Weil?
Eindeutig Buckelpiste. Also ja, Schlammloch im Schlammsuhlen hatte ich auch schon. Da sah mein Motorrad danach wirklich komplett eingesaut aus und ich habe irgendwie gefühlt ein Jahr später noch den Schlamm aus meiner Maschine kratzen dürfen. So. Also es macht keinen Spaß beim Putzen, das ist das eine. Aber tatsächlich, ich mag dieses, es ruckelt unter mir, es ist irgendwie, die Maschine sucht sich irgendwie ihren eigenen Weg auf Schotter, auf unebenem Gelände. Das ist irgendwie eher meins, ja, als dieses rutschige, glitschige, schwimmige. So, also daher beides schon gefahren, aber eindeutig Buckelpiste.
Okay, weil du gerade vom Putzen der Maschine gesprochen hast. Vom Putzen ist es nicht so weit zum Schrauben. Selber schrauben oder schrauben lassen?
Sowohl als auch. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, da schraube ich auch mal mit, so würde ich sagen. Aber tatsächlich tendenziell lasse ich lieber schrauben.
Okay. Mit oder ohne Protektoren?
Eindeutig. Bin ich also ganz klar Verfechter für Also Eitelkeit ist out bei mir beim Motorradfahren, Sicherheit geht davor und meine Maschine hat alle Sicherheitssysteme, die es gibt und ich fahre auch mit Airbag-Weste tatsächlich. Ja.
Beim Motorradfahren anhalten für die schöne Aussicht oder anhalten für gutes Essen?
Schöne Aussicht.
Was?
ganz klar. Ich halte an für die schöne Aussicht und für irgendwie ein schönes Bild. Gutes Essen ist auch super, aber dafür habe ich abends dann meistens Zeit. Also wenn ich dann unterwegs bin, dann bin ich tatsächlich fürs Fahren unterwegs, ja.
Dürftest du auf Sizilien, wart ihr da mit den Motorrädern?
Ja, genau.
Okay, dann hast du da beides gehabt, oder?
Da hatte ich beides, genau, das war super. Also wirklich, und dann noch guter Wein, also von daher.
Okay. Wenn wir das unwegsame Gelände mal ganz kurz noch aufs Team übertragen. Die Buckelpiste, ja, die Konflikte lieber im Team lösen, also lieber Konflikte im Team lösen oder lieber Stakeholder im Außen bedienen?
Also, so, ob ich das eine oder das andere lieber, ist deine Frage, ne?
Ja.
Ich glaube, leichter fällt mir tatsächlich manchmal die Stakeholder im Außen bedienen. Das geht halt leichter von der Hand, so. Wichtiger ist mir tatsächlich persönlich das Lösen der Konflikte im Team.
Um auf Emotionen zu kommen, ist ja auch ein unwegsames Gelände bisweilen im Gespräch mit MitarbeiterInnen. Was ist dir lieber oder leichter, ein Gegenüber, was sehr traurig wird und vielleicht weint, oder ein cholerisches Gegenüber?
Was mir leichter fällt, ein Gegenüber, was tatsächlich weint, ne? Oder was sich da auch wirklich öffnet von den Gefühlen her.
Und eine letzte Frage noch, analog zum Anhalten für die schöne Aussicht oder das gute Essen, also die Wahl zwischen zwei vielleicht sogar ganz netten Dingen. Wenn du einen Teamtag machst, lieber den Teamtag nutzen für einen spannenden fachlichen Austausch oder für ein gemeinsames Erlebnis?
Also sowohl als auch ist wichtig. Ich glaube, ich bin tatsächlich erstmal für den fachlichen Austausch und auch für das, ich sag mal, Teambuilding an sich. Und wenn dann sozusagen noch irgendwie ein persönliches Erlebnis im Sinne von wir machen irgendeine Aktivität zusammen dazu kommt, dann ist es natürlich eine ganz runde Sache. Ja.
Sehr schön. Vielen Dank dafür. Sarah, ich gucke ein ganz bisschen auf die Uhr. Unsere Stunde ist quasi verflogen, ging ganz schnell. Und deswegen würde ich dich gern zu einem Checkout einladen. Gibt's was mit, was du mitnimmst aus unserem Gespräch?
Ja, ich glaube, ganz viele Dinge. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Auch nochmal so diese Station, die ich selbst hatte und auch jetzt meine Führungsgefühle in den letzten Monaten für mich reflektieren zu dürfen. Und danke dir dafür. Also finde es immer wieder interessant, da auch nochmal tiefer einzusteigen und für sich auch zu merken, was machen eigentlich verschiedene Situationen mit mir selbst. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, immer wieder so diese Check-ins mit sich selbst auch zu machen und das auch in seinen Führungsalltag zu integrieren und zu sagen, wo gebe ich mir selbst auch Haltepunkte, sei es irgendwie einen Jobfix mit sich selbst zu haben, und da einfach auch mal wieder zu schauen, welche Führungssituationen hatte ich eigentlich in den letzten Wochen und Monaten und was hat das mit mir gemacht, was ist mir da vielleicht auch gut, nicht so gut gelungen und welche Emotionen habe ich da gefühlt. Wenn wir das, glaube ich, uns nicht, diese Zeit uns dafür auch nicht nehmen, dann überpacen wir, glaube ich, auch sehr schnell, ne? In dem ganzen Daily Business, rennen von einem Meeting zum nächsten, ist das für mich immer wieder so ein Punkt und kam jetzt auch für mich nochmal so in der letzten Stunde raus, dass wir diese Momente uns auch nehmen dürfen und sollten als Führungskräfte.
Ja, toller Gedanke zum Schluss. Ich nehme auch ganz viel mit. Vielen Dank für deine Inspiration. Ich könnte ganz viel aufzählen, aber vielleicht drei Punkte, die ich jetzt nochmal besonders gelernt habe und wo ich versuchen will, auch den Blick hinzurichten. Du hast gesagt, Führungskräfte sind auch ein Resonanzraum für die Gefühle ihrer MitarbeiterInnen. Das finde ich total spannend, ja, wirklich nochmal hinzugucken, was machen Gefühle von anderen mit mir als Führungskraft? Inwieweit biete ich aber auch einen Raum dafür, dass vielleicht bei den anderen Gefühle sich zeigen können oder eben nicht zeigen können? Ja, also dieses Resonanzraum sein. Ich fand es, ja,
was ist das richtige Wort dafür, berührend, deine Offenheit mit der Frage, es gibt auch den Gedanken, wie komme ich bei den anderen an? Das zeigt mir so gut, dass Führungskräfte auch nur Menschen sind, die wie alle anderen gern gehabt werden wollen. Ja, also das heißt, die Frage, was denken andere über mich? Wie geht's den anderen mit mir? Wie komme ich da an? Das ist einfach eine, die natürlich auch Führungskräfte beschäftigt. Und den letzten Punkt, den ich einmal echt unterstreichen möchte und als Empfehlung aussprechen möchte, dieses sich sichtbar machen. Du hast davon erzählt, wie du mit deinem Team geteilt hast, welche emotionale Kurve du auch durchgemacht hast. Also sich darin zu zeigen, was ja die Reflexion voraussetzt, als eine ganz wertvolle Intervention und ein Führungsinstrument, würde ich es mal nennen, was wahrscheinlich in den wenigsten Katalogen von Führungsinstrumenten mit auf der Liste steht, was aber super hilfreich ist. Und in diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Sarah, für dieses Gespräch, für das Eintauchen und gemeinsame Nachdenken. Ich würde gern zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, dass dieses Innehalten, von dem du gesprochen hast, etwas sein kann, was man im Jourfix mit sich selbst ausmachen kann, was man aber auch super in einem Coaching machen könnte. Und falls ihr über Führungsgefühle nachdenken möchtet und euch reflektieren möchtet, geht das natürlich auch im Rahmen eines Coachings. Ihr müsst das nicht öffentlich tun, so wie Sarah das hier gemacht hat, sondern wenn ihr Lust darauf habt, meldet euch bei mir unter christiane@führungsgefühle.de. Ansonsten in den Shownotes, Sarah, werden wir die Links zu deiner Person, zu deinem LinkedIn-Profil, auch zu deinem Unternehmen schreiben. Von mir, wie immer, Instagram ist führungsgefühle_podcast oder www.führungsgefühle.de. Like den Podcast, verteilt Sternchen, empfehlt ihn weiter und schaltet das nächste Mal wieder ein. Sarah, vielen, vielen Dank nochmal.
Danke dir, gerne.
Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.